Ja, jetzt sind wir ein bisschen Change machen. Zum Zahnarzt gehen wir. Wenn du Zahnarzt bist, okay, wahrscheinlich ist nicht manchmal ein Zahnarzt, aber gleich mal angenommen, wenn du Zahnarzt wärst, dann wüsstest du, dass es zum Beispiel Kinder gibt, dass sie einen Termin bei dir, dass sie einfach nicht kommen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie schon schlechte Erfahrungen mit dem Zahnarzt, ich war ein paar Hände gesehen, schlechte Erfahrungen gemacht, es tut so weh beim Zahnarzt oder der Zahnarzt ist überhaupt nicht cool, das ist der Zahnarzttermin und du kommst einfach nicht, auch wenn die Eltern alles dran setzen, ich rede jetzt nicht von uns, aber wenn die Eltern alles dran setzen und irgendwann ist schon die Zeit vorbei, dann kannst du nicht mehr kommen und kannst das Kind nicht zwingen, dass es die Schnürli aufmacht, oder? Aber wir wissen auch, es ist nicht die Lösung. Auch wenn der Zahnarzt manchmal nicht so, im ersten Moment gar nicht so liebevoll dasteht. So das Bild von diesem unangenehmen Zahnarzt, so das würde ich mal so ein bisschen festgehalten haben, es würde uns so ein bisschen durch die nicht ganz einfache Message durch begleiten. Wir sind ja in diesem Kapitel, Hebräer 12, wo wir jetzt beim letzten Abschnitt angelangt sind und diese Verse ist nochmal in sich. Bevor ich jetzt diese Verse lese, werde ich dir noch einen Gedanken geben, der mich immer wieder so herausfordert, ein Wunsch, den ich persönlich habe, und zwar, ich möchte alles, was mir die Bibel über Gott sagt, möchte ich können umarmen. Ich glaube das ganz, ganz fest, dass ich Grund habe oder hätte, dass ich Gott mit allem, was über ihm steht, ihn könnte umarmen. Und da gibt es Stellen in der Bibel, da möchte ich Gott nicht unbedingt so umarmen, vielleicht im ersten Moment. Und ja, so Verse werden wir zusammen lesen. Also, gehen wir rein. Wir lesen heute Folgendes. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon bei den Israeliten, die Gottes Stimme am Sinai gehört hatten, kam keiner ungestraft davon, der sich seinen Anweisungen widersetzte. Und damals war es ein Ort auf der Erde, von dem aus Gott zu ihnen sprach. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel her. Wie viel schlimmer wird es uns daher gehen, wenn wir uns von ihm abwenden? Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen. Aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Und ein letzter Vers. Denn eines dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Also kann ich alles umarmen, was in der Bibel steht, auch Hebräer 12, 25 bis 29. Wer sagt Amen, Halleluja, selbstverständlich, oder? Und wer sagt, naja, ist jetzt nicht gerade so das, was ich mir am sonnigen Abend von Gott her wünschte. Eines von diesen zentralen Wörtern, die wir in diesem sehr satten Text haben, eines von diesen Wörtern, das ist Erschütterungen. Überhaupt haben wir so ein paar Wörter, genau, eine kurze Folie, so mit verschiedensten Sachen, die da vorkommen, zum Beispiel bei Aussagen, keiner kommt ungestraft davon. Beben, Erdbeben, Erschütterungen. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen? Gleich noch etwas Positives, Dankbarkeit und Ehrerbietung. Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Also alles so Auflistungen, boah, die sind recht anspruchsvoll. Ich bin froh, wenn es gleich nicht mehr aufsteht und geht, sondern sagt, hey, komm, haben wir Gott her. Ich glaube, alles, was in der Bibel steht, können wir umarmen. Ja, ein Wort, wie bereits gesagt, ist das Wort Erschütterungen. Erdbeben ist etwas, was wir alle kennen. Gerade dort, wo wieder ein Erdbeben stattgefunden hat, in Italien. Man sagt, dass ungefähr, dass es jeden Tag ca. 450 Erdbeben gibt, so richtet die Skala 2,5% aufwärts. Weltbekannt, zum Beispiel die Stadt San Francisco, ich bin jetzt selber auch schon vor Jahren, eine wunderschöne, gewaltige Stadt. Wir wissen, diese Stadt ist wie auf Erdbeben gebaut. Und jeder, der dort wohnt, weiss, irgendeinmal wird das Jahrtausendbeben kommen. Die Frage ist nicht, ob es kommt, sondern einfach nur, wenn. Und es kann jederzeit losgehen. Und bei den Erdbeben ist ja immer eine grosse Frage. Wenn es kommt, was kann diesen Erschütterungen standhalten? Und eben, was geht zusammen? Um die Verse richtig zu verstehen, es gibt ja den Vorspann vom Alten Testament, wo nicht der Bogen gespannt wird ins Neue Testament, aber um die Geschichte aber richtig zu verstehen, müssen wir zuerst gecheckt haben, was ist eigentlich die Begebenheit vorher gewesen. Wir sind ja da, das Volk Israel ist unter der Führung von Mose unterwegs in der Wüste, sie sind beim Berg Sinai angelangt, und Mose ist auf den Berg aufgegangen, Sinai, er hat die 10 Gebote empfangen, kommt runter und dann haben wir eben folgende Verse. Ich will das mit euch auch noch zusammen lesen. Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie und sie wuschen ihre Kleider. Ich kann hier sagen, hier war eine hochheilige, ergreifende Atmosphäre. Er sprach zu ihnen, seid bereit für den dritten Tag und keiner rühre eine Frau an. Wenn Gott kommt, das ist so einfahrend, dann vergisst sich sogar Sexualität. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer und der Rauch stieg auf wie ein Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie. Und das Ganze ist noch eingeleitet worden mit folgendem Vers. Also, wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Also übertragen auf uns, wir haben auch nicht den Galanda. Und irgendwo ist eine Grenze, oder? Und hinter dieser Grenze ist alles hochheilig mit Strom geladen, oder? Ich kenne das manchmal bei Kind oder irgendwo so einen Weid, einen Zaun, oder? Und das erste zum Kind, hey, rühr dir den Zaun, das ist putzter Eis, oder? Aber das ist mehr als nur das putzte Eis. Wenn du einfach die Grenze überschritten hast, dann hast du es mit dem Leben müssen bezahlen. Boah, sind wir froh, oder? Ist das Alte Testament? Können wir das aus sicherer Distanz lesen? Und jetzt kommt eigentlich der Knaller. Und zwar die Begebenheit, da wird jetzt der Bogen gespannt, doch tatsächlich in unsere Zeit. Und wir lesen Folgendes. Wie viel schlimmer wird es uns daher, wenn wir uns von ihm abwenden? Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Mit anderen Worten sagt er hier, das, was dann war, dann im Alten Testament, im Fall, das war nur das Vorspiel. Jetzt soll Gott das Ganze normal massiv auffahren. Und es gibt ein gewaltiges Beben, das durch die ganze Erde, ja sogar durch den Himmel durchgeht. Und Gott wird alles durchschicken, Gott wird alles durchschütteln. Passen diese Worte in dein und mein Gottesbild? Willst du diesen Gott umarmen? Ist überhaupt sehr interessant im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, der wirklich ein komplexer Brief ist, er hat sehr viel von dem neuen Bund und zugleich in einer unglaublichen Schärfe auch immer wieder vom kommenden Gericht. Wenn wir noch weiter die Verse anschauen, ist gut? Kommt ihr noch mit? Es kommt gut am Schluss, kommt gut. Mein erster Punkt ist da, da kam keiner oder keiner kommt ungestraft davon. Viele Leute, auch Christen, haben ein Problem mit dieser Seite, dass Gott straft. Vor 14 Tagen bin ich schon auf das ganze Thema ziemlich eingegangen. Von daher werde ich jetzt sicher nicht alles wiederholen. es gibt so ein bisschen zwei Gründe, wieso dass wir als Mensch oder als Christ ein Problem haben mit dem strafenden Gott. Das ist natürlich wie naheliegend. Wir selber haben in unserem Leben, mit unserer Story, mit unserer Lebenserfahrung, haben wir Strafe als etwas sehr Destruktives, Negatives erlebt. Vielleicht irgendwo der Vater, der einfach so gestraft hat, sehr emotional, sehr zerstörerisch. Das ist einfach für uns eine negative Erinnerung. Und dann würde ich ganz klar sagen, Gott ist nicht so. Wenn es um Strafe von Gott geht, geht es um etwas ganz anderes. Und das Ganze habe ich erklärt vor 2 Wochen. Das Zweite ist, wenn du ein Problem mit der strafenden Seite von Gott hast, hat das vielleicht damit zu tun, dass du in deinem geistlichen Leben in diesem Bereich ein Stück weit noch so ein bisschen in der, ich sage es mal so vorsichtig, in dieser Kinderphase bist. Also wenn du Kind hast und du merkst, dass so die Momente, da brauchen deine Kinder, das ist einfach eine Strafe, eine Konsequenz ist einfach dran. Für Kind ist das nie cool. Wenn du als Vater, als Mutter deinen Kindern Strafe gibst, eine Konsequenz gibst, was auch immer, dann finden sie dich in dem Moment als Vater, als Mutter nicht cool. Sie haben ein Problem mit dem Ganzen. Aber wenn du erwachsen bist, dann weißt du, dein Hauptmotor in der Liebe, in der Erziehung von den Kindern, das ist die Liebe. Du liebst deine Kinder. Aber ein Aspekt davon ist ganz einfach auch, es gibt auch den Moment, wo eine Strafe, wo eine Konsequenz, was auch immer, dran ist. Das ist normal. Du hast ein Ja dazu. Du hast das grosse Bild. Und eigentlich um das geht es. Gott ist in seinem tiefsten Wesen, ist er die Liebe. Aber ein Aspekt ist, weil wir eine gefallene Schöpfung sind, es braucht auch die Konsequenzen, die Strafe. Und das grössere Bild werden wir dann noch merken im Laufe der Predigt. Zweiter Punkt noch. Wie viel schlimmer wird es uns daher gehen, wenn wir uns von ihm abwenden? Ich meine, das ist wiederum heftig. Nochmal zu dieser Frage. Passen diese Verse in mein Gottesbild hinein oder befremden sie mich? Denken wir daran. Ganz am Anfang steht in der Bibel, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und was der Mensch heute meisterhaft macht, ist, er tut den Vers, die Aussage umkehren. Und zwar heißt es dann so, der Mensch schuf Gott zu seinem Bilde. Ja. Und dann haben wir irgendwo den wunderbar kuschelig Teddybär-Gott, wo man einfach von morgen bis am Abend über meine Haare streicht. Und man einfach sagt, du bist gut, es ist alles gut, es ist alles gut. Das macht er auch, sogar bei mir. Aber es gibt noch andere Seiten von Gott. Denken wir daran, wir sind geschaffen zum Bild von Gott und nicht umgekehrt. Dass wir nicht so unsere Fantasie Gott haben. Wir sehen hier noch eine andere Seite von Gott. Schauen wir uns noch eine letzte so herausfordernde Seite an, den Vers A. Und zwar, ich werde das einfach dir vorlesen. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat. Und jetzt stellt er eine Frage. Meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Also wird mir da die ganze Auflistung, ich will jetzt nicht alles wiederholen, aber kommt dann die Frage, hey, meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Und was ist deine Antwort? Sicher nicht. Paulus, ich teile die Meinung nicht mit dir. Ich finde, jetzt übertreibst. Und da wieder mal doch so oft, es ist für uns so weit weg, was da steht. Was soll das Ganze eigentlich? Schau. Diese Verse widersprechen in keinster Weise an einem gnädigen Gott, sondern sie bringen die Gnade Gottes gerade erst recht zum Leuchten. Und zwar folgendermaßen, stell dir Folgendes vor, wenn du zum Todesverurteil im Gefängnis im Schmoren bist und im letzten Moment erfährst du vom Richter, dass er dich freigesprochen hat, dich gnädig gesprochen hast, dann wirst du einen Freudensprung machen. Du kannst den Richter umarmen. Wo du weißt, ab jetzt hast du jeden Atemzug, den du noch hast, hast du ihm zu verdanken, weil du bist verurteilt gewesen. Und jetzt darfst du leben, jetzt trifft dich Gnade. Und jetzt leuchtet die Gnade so richtig. Darum macht es voll Sinn, du sagst das nicht widersprechen, sondern es gibt zusammen ein wunderbares göttliches Bild. Schau, wir stehen in einer gesellschaftlichen Entwicklung, wo wir so eine billige Occasion-Gnade haben. Wir die Gnade den Menschen schon fast nachschenken, nachwerfen. Aber wenn man das versteht, was man für ein Urteil verdient hat, dann erst leuchtet die Gnade so richtig. Nochmal zu dem Vers. Wie viel schlimmer wird es uns daher gehen, wenn wir uns von ihm abwenden? Was wir hier ja haben, ist eine unglaubliche Warnung, die für uns so befremdend ist. Eine Warnung, die überhaupt nicht mehr in unser religiöse Gesellschaftsbewusstsein hineinpasst. Stimmt's? Also wer so argumentiert, wer so daherkommt, der hat schon einfach mal verloren. Den kannst du nicht mehr ernst nehmen. Es hat ein gesellschaftliches Bewusstsein hat jetzt stattgefunden in den letzten 10, 20 Jahren, wo es wohl so in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Musst du dich mal achten zu diesem Thema heute, wenn wir da lesen, findest du keine Bücher mehr auf dem Markt. Keine. Es lässt sich auch schlecht verkaufen. Zu diesem Thema findest du heute keine Songs mehr. Die sind weg. Adios, goodbye, arrivederci. Das kannst du ja nicht singen. Das kenne ich, ja? Heute Morgen haben wir noch Kindersegnung gehabt. Stell dir mal vor, wir würden so einen Vers nehmen in der Kindersegnung, oder? Wie schaudraft, oder? Das arme Kind. Sieht Gott das auch so? Ich möchte damit nur aufzeigen, was für eine Veränderung in unserer Gesellschaft in den letzten 10, 20 Jahren stattgefunden hat. Also wenn du mal in 15 Jahren Kind hast, kannst du mal einen neuen Vers nehmen, so als Arik. Nein. Wenn du so Stellen bringst, musst du das heute unglaublich erklären. Du musst noch viel drumherum erklären. Das wäre vor 30 Jahren nie nötig gewesen. Das wäre vor 300 Jahren nie nötig gewesen. Das wäre vor 3000 Jahren nie. Vierstimmig, nie nötig gewesen. Ein Teufel ist ein meisterhafter Schachzug gelungen, eigentlich um das Kreuz wie zu enthebeln. Und wir nicht mehr verstehen, um was es geht. Man ist das Bewusstsein von einem Gericht, von einer Verlorenen, das ist völlig aus unserem Bewusstsein verdrängt worden durch alle möglichen Prägungen, die wir heute haben. Ja, wir sind an einem Punkt, wir finden uns selber so gut. Und Gott finden wir irgendwo schon komisch. Also wenn Gott mit so Sachen kommt, dann haben wir eben das Problem mit Gott. Ich werde dazu noch so eine Geschichte lesen aus einem älteren Buch von Wilhelm Busch. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich glaube, diese Geschichte war mehr dann noch speziell gewesen. Heute wäre sie schon fast normal. Ich werde die Geschichte kurz lesen, weil ich sie wirklich so goldig finde. Er schreibt da: Ich erinnere mich an eine tolle Szene, als ich noch ganz... weil ich noch ein ganz junger Pfarrer war. Mit 27 Jahren war ich gerade nach Essen gekommen, als ein großer Bergarbeiterstreik ausbrach, der damals die Gemüter sehr erregte. Eines Tages komme ich an einen freien Platz vorbei. Da steht ein Mann auf einer Seifenkiste und redet gewaltig auf die um ihn stehenden Leute ein. Er spricht von hungrigen Kindern, Ausbeuterlöhnen und Arbeitslosigkeit. Auf einmal sieht er mich. Er kennt mich und brüllt los. Hey, da ist ja der Pfaffe. Komm mal her. Nun, einer freundlichen Einladung folge ich meistens. So gehe ich also zu diesem Haufen hin. Die Männer machen mir Platz, sodass ich bis zu dem Redner vordringen kann. Vielleicht 100 Bergleute stehen um mich herum. Mir war schon ein bisschen mulmig zumute. Auf eine solche Situation war ich auf der Universität nicht vorbereitet worden. Und dann legte er los. Hör mal, Pfaffe. Wenn es einen Gott gibt, was ich nicht weiß, Aber es kann ja einen geben. Dann will ich, wenn ich gestorben bin, vor ihn treten und zu ihm sagen, und dann schrie er, warum hast du zugelassen, dass Menschen auf Schlachtfeldern zerfetzt wurden? Warum hast du zugelassen, dass Kinder verhungert sind und andere das Essen weggeschüttet haben, weil sie zu viel hatten? Warum hast du zugelassen, dass Menschen an Krebs elend zu dahingesicht sind? Warum? 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 Und dann will ich zu ihm sagen, du Gott, tritt ab, weg mit dir, hau ab, so schrie der Mann. Da habe ich auch mitgeschrien, ganz richtig, weg mit diesem Gott, weg mit diesem Gott. Auf einmal ist es ganz still. Der Redner macht ein erstauntes Gesicht und sagt, Moment mal, Sie sind doch Pfarrer. Da dürfen Sie doch nicht schreien, weg mit diesem Gott. Daraufhin habe ich geantwortet, hör mal zu, den Gott, vor dem du deinen Mund so aufreißen kannst, der sich so zur Rechenschaft ziehen lässt, dass du als Richter vor ihm stehst und er der Angeklagte ist, den gibt es nur in deiner Einbildung. Zudem kann ich auch nur sagen, hinweg mit diesem Gott, hinweg mit diesem albernen Gott, den unsere Zeit sich selbst gemacht hat, den wir Anklagen beiseite schieben oder zurückholen können, je nach Bedarf. Denn Gott gibt es nicht. Aber ich will dir was sagen, es gibt einen anderen wirklichen Gott, vor den wirst du als Angeklagter treten und du wirst den Mund gar nicht aufmachen können, denn er wird dich fragen, warum hast du mich nicht geehrt? Warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du in Unreinheit gelebt? Warum hast du gelogen? Warum hast du gehasst? Warum hast du gestritten? Warum hast du? Dann wird er dich fragen, dann wird dir das Wort in der Kehle stecken bleiben und dann wirst du auf tausend nicht eines antworten können. Es gibt keinen Gott, zu dem wir sagen können, hinweg mit dir. Aber es gibt einen heiligen, lebendigen, wirklichen Gott, der zu uns einmal sagen könnte, hinweg mit dir. Amen. Ich finde, die Geschichte bringt es so auf den Punkt, wer Gott ist und wer wir Menschen sind. Ich komme noch zum dritten Abschnitt von diesen Versen. Noch einmal, das bedeutet also ein unzerstörbares Reich. Es kommt dann nochmal so eine kleine Auflistung und interessant ist, wie das der Paulus oder der Schreiber von dem Brief die Verse beendet. Er endet eigentlich fast mit Anbetung. Also die Verse führen uns nicht unbedingt in die Anbetung. Wir sagen, okay, die Seite von dir, Gott gibt es halt auch noch. Und beim Paulus sehen wir, er ist voll Feier für den Gott. Er betet Gott sogar an über dem kommenden Gericht. Gewaltig. Was steckt dahinter? Unser Monatskapitel ist ja Hebräer 12, entschlossen vorwärts gehen. Wenn wir das hören, entschlossen vorwärts gehen, dann denken wir an uns. Oder wir gehen jetzt entschlossen vorwärts. Aber was wir hier sehen, ist, Gott geht entschlossen vorwärts. Gott ist entschlossen, vorwärts zu gehen. Alles Unechte, alles Sündige, ein für alle Mal ratzteputzte, durchzuschütteln und auszulöschen. Alles Unechte wird mal ausgelöscht werden. Wie er sagt im letzten Vers, Gott ist wie ein verzehrendes Feuer, das alles wird auslöschen, wo unecht ist. Und das gibt uns drei mutmachende Bilder zum Schluss. Das erste ist, wir haben ein Bild für die Zukunft, aber für den Himmel. Es wird der Zeitpunkt kommen, der Kairos, der göttliche Moment, da wird Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit wird er offenbar werden und die Menschen werden vor ihm erzittern. Das wird, glaube ich, nicht ein Angsterzittern sein, sondern es wird ein Ehrfurchtserzittern sein. Die Majestät, wo uns einfach so wird, einfach es wird ein Erzittern vorbringen, wo voll Respekt vor ihm wird sein. Das ist so das eine. Und das zweite ist ein Bild fürs Jetzt, für hier. Ich habe ja bei euch gestiegen mit dem Bild vom Zahnarzt. Das ist so, jetzt sind wir auf dieser Erde, oder? Der Zahnarzt. Ist der Zahnarzt, wo ja das Bild ist, jetzt in diesem Bild für Gott, ist der Zahnarzt ein Böser? Nein. Sondern jeder weiss, wenn ich ein Loch im Zahn habe und ich ihm einfach davor springe, dann wird es nur noch schlimmer. Und irgendeinmal verfaulen meine Schnüre und die Zähne fallen mir raus. Und das, jeder weiß tiefst innen, es ist nicht die Lösung, wenn ich davor springe, wenn ich einfach ein bisschen Tabletten schlucke und einfach weiterhin auf Party mache. Das bringt es nicht. Ja, der Zahnarzt, er ist unangenehm. Aber letztendlich hat er ja nur ein Ziel. Er will an das verfaulte, schimmelige, gäderige Karies-Cocktail rangehen. Ratz den Butter alles weg, damit du nachher so wieder richtig in einen knackigen, saftigen Apfel oder für uns Mann ein Steak kannst reinbeissen, oder? Dass wir wieder so richtig ins Leben reinbeissen. Das ist das grosse Bild dahinter. Und am Schluss, oder, kannst du den Zahnarzt tatsächlich umarmen. Herzhaft. Und merkst letztendlich, auch wenn es unangenehm war, es war so gut gewesen. Das ist das grosse Bild, das wir hier haben von Gott. Erschütterungen. Ich weiss nicht, was für Erschütterungen du in deinem Leben kennst. Vielleicht bist du gerade mittendrin irgendwo in Erschütterungen. Und es kann so schmerzhaft sein, wenn wir in Erschütterungen sind. Und da komme ich zum dritten, letzten Bild. Stell dir mal Folgendes vor. Da ist ein heftiges Erdbeben irgend in einer Stadt. Die Menschen schreien wild kreischend umeinander. Sie springen das um. Und da ist einer, der läuft seelenruhig. Seelenruhig, mit ganz ruhigem Puls durch die Straße. Und der eine ist Jesus Christus. Jesus, er hat heftigste Erschütterungen durchlaufen in seinem Leben. Und er hat sich darin als durch und durch echt erwiesen. Und jetzt ist Jesus unerschütterlich. Wer von uns wünscht sich nicht auch so ein Leben? Die Bibel sagt, dass unser Glaube immer mehr so unerschütterlich werden soll. Erschütterungen sind immer ein Signal, dass es da in unserem Leben so wie Zwischenräume gibt, die noch nicht von Gott ausgefüllt sind. Erschütterungen bringen alles Unechte ans Licht, macht es offenbar. Wir haben so viele Sachen in unserem Leben, die uns so wichtig sind. Aber vieles von dem ist letztendlich nur Sand. Sand, wo wir goldig angemalt haben. Und bei der Erschütterung fällt alles zusammen. Und was für eine Lebensqualität ist das, liebe Leute? Wenn wir standhafter und standhafter werden können, weil wir durch die liebevolle Erziehung Gottes echter und echter können werden. Ich werde noch beten. Jesus, du bist unerschütterlich. Du hast es uns vorgelebt. Und wir kennen auch Erschütterungen in unserem Leben. Und das sind so wichtige Signale, was wir hat und was wir hat nicht. Jesus, zeig uns da, wo wir so auf Sand bauen, wo wir Sand so goldig angemalt haben, aber letztendlich jetzt keinen Bestand in Bezug aufs ewige Leben, in Bezug aufs Gericht, aber mal werden vor dir sein. Jesus, danke, dass du uns helfen willst, dass unser Glaube immer mehr unerschütterlich werden kann. Ich werde jetzt einfach wie einen Moment geben in deinem Leben, wenn du irgendwo so in der Erschütterung bist, ja, dass Gott einfach jetzt kann zu dir reden. Dass du kannst merken, wo ist so wie ein Zwischenraum, wo er noch nicht drin ist. Und heute Abend wird er drin kommen. Damit du kannst immer mehr unerschütterlich werden in deinem Leben. Danke, Jesus, für dein Dasein. Danke, dass wir dürfen wissen, du bist entschlossen, Gott. Du hast das ganze Weltgeschehen letztendlich fest in deinen Händen. Und wir umarmen dich, du, unser guter himmlischer Vater, der es letztendlich so gut mit uns meint. Amen.